Hallo, hier sind wieder die Campermen, hier spricht Gerd und ich habe heute einen Platz in Nordmazedonien für euch mitgebracht.
Und ich bin auch mal wieder dabei, hier ist der Henning, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe euch einen Mond, der brennt mitgebracht. Seid gespannt, viel Spaß.
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Na? Kennst du mich noch?
Ich habe dich kaum wiedererkannt. Du bist ja richtig irgendwie. Du siehst gut aus, Mann.
Ja.
Schön, dich wiederzusehen.
Ja, und dass du heil zurückgekommen bist. Es ist dunkel. Man sieht nichts. Ja. Danke für die Einladung, dass wir mal wieder zusammen aufnehmen können hier.
Ach, Mensch.
Ist ja physisch auch nicht mehr so häufig.
Hast du gedacht, Fall. Du kommst nicht mehr rein jetzt oder so, nachdem du viermal nicht dabei warst?
Ja, ich habe mir das angehört und ich habe mich nicht vermisst.
Also, hier dich schon.
Ich finde, ihr habt das gut gemacht.
Ja. Ich kann jetzt mal vom Königlichen Wir reden, weil es gilt auch für die anderen beiden, die nicht dabei sind diesmal. Also, wir haben dich schon vermisst.
Im Ernst,
tatsächlich. Ja. Weil es gibt ja keinen, der so genau ist und keinen, der dann auch mal uns so Fehler dann irgendwie auch schildert, während der.
Genau? Ich? Das ist mir ganz neu.
Nein, aber toll, dass du wieder da bist. Also freue mich wirklich. Und das ist ja wirklich so, du hast ja tolle Sachen erlebt ohne uns. Und also du hast wenig erzählt währenddessen. Das ist ja gut, du weißt nicht, wie das Telefonnetz war. Aber kannst du mal ein bisschen, ganz kurz so mal ein bisschen erzählen, was du da überhaupt gemacht hast?
Naja, im richtigen Leben, wie du ja auch, haben wir noch einen Job, einen seriösen. Und ich vermarkte dort eine Safari-Lodge in einem Naturschutzgebiet in Simbabwe. Und das ist recht weit ab vom Schuss. Und wir haben da ein ganz, ganz neues Camp gebaut. Und zwar vier neue, ja, man kann so ein Glamping-Zelt, das ist schon ein bisschen mehr. Also mit Fundament und allem. Und ein großes Dining-Tent, also ein Essenszelt mit einem Pool gegenüber von einem Wasserloch an einem ausgetrockneten Flusslauf. Und das ist schon alles sehr, sehr toll, sehr hochwertig, sehr luxuriös. Und meine Aufgabe war, internationale Reisebüros einzuladen und auch Afrika-Experten und denen in kürzester Zeit das gesamte Naturschutzgebiet zu zeigen, was eine Größe von 60.000 Hektar hat. Also wir reden über die Grundfläche von Hamburg. Und also sind viel gefahren und haben viel geredet und diskutiert. Alle waren begeistert und haben leider auch mit einer großen Dürre zu kämpfen gehabt. Also es gibt ja die große Wetterlage El Niño und El Niña. Und El Niño hat im Grunde genommen den Ausläufer auch über Afrika geschickt und dafür gesorgt, dass dort eine massive Dürre ist, die auch dazu führt, dass wirklich, also der Druck auf das Naturschutzgebiet dahingehend gesteigert ist, dass ganz viele Wilderer eben so Snares heißen die da, so Drahtschlingen auslegen, um im Grunde genommen Tiere zu fangen, damit die überhaupt was zu essen haben. Also das ist schon manchmal ein bisschen absurd, dieser Konflikt, den man sich da gegenüber sieht, dass man in einer Fläche, wo früher mal eine Rinderfarm war vor 30 Jahren, die mehrfach gescheitert ist. Es gibt ja in Simbabwe eine sehr bewegte Geschichte der Kolonialisierung. Namibia ist ja im Grunde genommen Nachbarland oder unmittelbar auch im südlichen Afrika. Da waren ja die Deutschen dann ansässig in Simbabwe, das hieß Simbabwe-Rhodesien, das waren die Engländer und das war so der Brotkorb Afrikas. Das ist eigentlich eine Lage, wo du im Winter, also jetzt in unserem Winter dort den Sommer hast und das dort sehr heiß wird, also bis zu 43 Grad und dann eben auch die Niederschläge kommen und die in der Regel dann auch so massiv, dass sich dieses Land komplett verändert von rot, braun, trocken hin zu unglaublich grün, dicht und waldig und buschig. Aber das blieb dieses Jahr bisher aus. November ist immer die Zeit, wenn die Regenzeit beginnt und die Vorhersage sagt, im Januar soll es dann da mal wieder richtig geben und zwar gute Vorhersagen, weil El Niño sich jetzt im Grunde genommen auch abgelaufen hat. Also dieses Phänomen schwächt sich ab. Und es ist natürlich, du fährst nach Afrika, um wilde Tiere zu sehen und dieses Naturschutzgebiet bietet dir eben all das. Also da gibt es 120 Nashörner, schwarze und weiße. Es gibt Löwen, es gibt Hyänen, es gibt Giraffen, es gibt Elefanten, es gibt Geoparden. Wir haben Geoparden gesehen, wir haben Löwenbabys gesehen und haben wahnsinnig viele Elefanten gesehen und auch das ist schon, tut einem schon richtig weh zu sehen, wie dieses Land gerade austrocknet und eben wie auch die Landbevölkerung leidet, weil, da wollte ich gerade nochmal hin, diese gescheiterte Wilder- oder Rinderfarm, die wurde dann bewildert wieder mit natürlichen Tieren, die dort zu Hause sind. Also Elefanten wurden dorthin gebracht, die Zäune wurden eingerissen, die ganze Infrastruktur wurde aufrechterhalten, die Wasserversorgung. Und es ist eine richtige Armee unterwegs, die diese Nashörner eben auch vor diesen Kartellen schützt. Die organisiert sich um diese Nashörner kümmern. Wir sagen immer gerne die schwabbeligen Einhörner, die da wirklich bewacht werden müssen. Da sind Drohnen, Nachtüberwachung, alles Mögliche. Und wenn du dann mitkriegst, dass die Tiere geschützt werden und es den Menschen so schlecht geht, dass sie sich alles nehmen, was sie kriegen können, dass sogar schon so weit diskutiert wird, dass Tiere, und zwar große Dickhäuter, Elefanten, gezielt getötet werden, damit die Landbevölkerung auch mit Fleisch versorgt werden kann, dann siehst du, wie dramatisch das da gerade zugeht. Aber die Hoffnung ist da, dass das dann auch beendet ist und dann wieder genau so explodiert und wieder so gedeiht, wie es vorher war. El Niño ist jetzt nicht neu. Das hat es schon vom Jahrzehnt, glaube ich, auch schon mal gegeben da unten. Das ist eine Sache, die mit der muss man umgehen. Also insofern haben wir nicht so wahnsinnig viel Tier gesehen. Wir haben viel Tier gesehen, aber nicht so viel wie sonst, weil die natürlich sich jetzt unten am Fluss aufgehalten haben. Das ist so das östliche natürliche Grenze des Naturschutzgebietes, der Save River. Da sind so verschiedene Inseln drin, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Delta. Und da sind dann auch Flusspferde, ganz viele Krokodile und eben Elefanten, Impalas, Wildebeest, also Gnus und die Giraffen, wahnsinnig viele Giraffen. Wir haben sogar noch eine Babygiraffe gesehen, hatte noch die Nabelschnur dran. Elefanten, die im Wasserloch sich mit dem ganzen Wasser einsprühen, damit sie dann vor der Hitze auch geschützt sind. Das ist schon abgefahren. Du tauchst da ab in eine Welt, die so ursprünglich ist. Und wenn du dann auch die Möglichkeit hast, was in dem Land wie in wenigen anderen nur noch möglich ist, nämlich, dass du zu Fuß auf eine Safari gehen kannst. Das heißt, du verlässt diese Sicherheit des Cruisers, steigst ab. Der Guide, der in Simbabwe 5 Jahre lernen muss, um überhaupt das dürft, Menschen führen zu dürfen, guckt dir ganz tief in die Augen und sagt, du machst jetzt genau das, was ich dir sage, sagt demjenigen, der da das blöde helle Blouson anhat, weil er nicht kapiert hat, dass man im Busch vielleicht dunkle Sachen und grüne und khaki trägt, sagt, du gehst genau hinter mir, damit du möglichst verdeckt bist, ein Erfahrener geht nach hinten und dann marschierst du los und dann sind wir losmarschiert. Und sind Spuren gefolgt, also Nashörner machen so mittens, das sind so im Grunde genommen, als wäre das ein Trockenklo, so mit Pellets, also die sind ja auch Grazer, also die fressen ja auch nur Gras und Büsche. Und dann stellen die sich immer an gleiche Stellen und markieren dort und treten und trampeln und drehen mit ihrem Schwanz hinten, sodass das möglichst überall hinfliegt, riecht überhaupt nicht. Von da aus sind wir los und dann sind wir durch so ein trockenes Flutsbett und auf der anderen Seite lag ein weißes Nashorn im Baum, im Schatten eines Baumes und hat da gepennt. Der Wind war perfekt, der kam auf uns zu, das Tier konnte uns nicht riechen und dann hat es einmal kurz den Kopf aufgerichtet und dann hast du dieses Riesenhorn gesehen und man hatte so ein ursprüngliches Gefühl, so eine Gänsehaut, dass man so sagt, ich bin so total verletzlich, aber wir befolgen die Regeln des Waldes und des Busches hier und deshalb kann uns hier eigentlich nichts passieren, wenn nicht irgendeiner dumme Sachen macht oder schreit oder klatscht oder da jetzt hinläuft, was ja keiner tun würde. Das ist so ein Wiederverbindungsmoment, der da so stattfindet, der magisch ist. Und wenn man denn da eintaucht in diese ganze Welt, wir kennen das ja auch, keine Ahnung, es gibt irgendwelche Symbiosen in unserem heimischen Wald hier in Deutschland oder irgendwelche Entwicklungen, da ist es so, dass da zum Teil sehr schöne Wälder sind, das ist Mopane-Holz, das ist sehr festes Holz und dieses Holz hat die Eigenschaft, dass es ein intelligenter Wald ist. Das heißt, wenn die Elefanten kommen und dieses Holz fressen, dann stößt dieser Baum eine Art von Bitterstoff in die Blätter aus, dass der erste Elefant sich noch satt fressen kann und die anderen, die dann kommen, die sind ja meist in einem Sozialverbund von 12 Tieren oder 6 Tieren unterwegs, nicht mehr fressen, weil der Wald miteinander kommuniziert hat und gesagt hat, wir müssen uns jetzt schützen. Der eine hat das Signal ausgegeben und die Elefanten gehen wieder raus. Ist abgefahren. Ist total abgefahren.
Also ich stelle mir das so vor, dass man irgendwie, klar, einmal hast du einen professionellen Blick, wenn du runterfährst, du hast einen Job zu tun oder sowas, dann bist du aber auch gleichzeitig irgendwie, was du gerade gesagt hast, diese Verletzlichkeit da vor Ort. Also man fühlt sich dann irgendwie so ursprünglich mit so Sachen verbunden. Gab es so Momente, wo du auch so ein bisschen Furcht hattest so vor dir oder überwältigt warst von dem, was du da hattest?
Also überwältigt war ich in einem ganz besonderen Moment. Wir sind an so ein Wasserloch gefahren, wo, und das ist auch so eine schöne Tradition, wo man dann so einen kleinen Campingtisch aufbaut, dann wird die Eiskiste, also da sind auch immer nur Hardcooler am Start. Also so wie wir das auch so Wochenend-Warrior kennen, wir nehmen unser kleines Besteck mit und keine Kompressionskühlbox und da ist dann irgendwie Gin Tonic drin oder ein Rosé, natürlich auch Softdrinks, klar. Dann gibt's ein paar Nüsse dazu und dann sitzt man im Grunde genommen oder steht vor diesem Wasserloch und wartet. Und du brauchst nur eine halbe Stunde zu warten zur Dämmerung und dann kommt ganz langsam das Impala, mehrere Impalas, dann kommen die Giraffen, die stellen dann ihre Beine auseinander und nehmen dann ihren Kopf runter und schmeißen den dann so hoch, damit das Wasser schnell ihren Hals runterläuft und nicht wieder so abgefahren. Dann kommen die Elefanten, wenn du Glück hast, kommen noch große Katzen, waren bei uns leider nicht, die waren eher woanders. Und dann, ich war mit so einer Gruppe unterwegs, denen ich das gezeigt habe, die alle Afrika kennen, aber die dann alle in dem Moment in eine Richtung funken, nämlich gar nichts sagen und einfach nur staunen. Da war 20 Minuten in einer sehr schnatterigen Runde, alle gut drauf und yippie, Totenstille. Und das 20 Minuten, du hast einen Elefant gehört, wie er auch mit dem wie mein Sohn in der Brause mit dem Strohhalm rumblubbert. Genauso hat der das gemacht, wiederholt mit seinem Rüssel. Abgefahren. Und das sind dann diese Momente, wo du sehr ehrfürchtig wirst und sehr... Wie soll ich sagen? Dich verletzlich fühlst weniger, du fühlst, wie verletzlich die Natur ist. Also was, wo wir sind, du, den ganzen Kontext, also Erderwärmung, was passiert da alles, geht einem viel durch den Kopf.
Ja. Du hast ja sicherlich auch mal draußen im Zelt geschlafen oder sowas, gehe ich mal von aus, oder zumindest sehr dünnwandig. Ich habe eben vor kurzem Christo Förster getroffen und mit dem gesprochen über seine Deutschland-Tour, wenn er draußen geschlafen hat und wenn die Geräusche dann kommen. Hat er immer das Ding gehabt, hat er erzählt, so, ich muss wissen, woher das Geräusch kommt, dann ist fein. Mhm. Aber wenn ich es nicht weiß, dann kann ich nicht schlafen, weil ich dann irgendwie nicht weiß, wo es so ist. Stelle ich mir bei dir vor, da unten in diesem Land, dass da dauernd Geräusche sind, wo du die garantiert nicht zuordnen kannst. Wie ist das so?
Das ist sehr speziell, weil du dort natürlich zum Teil Vögel hast, die auch aus unseren Breiten darunter fliegen oder ähnliche Arten. Ne? Also Störche und sowas siehst du da auch und die sitzen dann auch irgendwie so in 20 Stück in einem Baum. Ist total geil. Sieht aus wie so ein Christmas-Schmuck. Was abgefahren ist, ist Hyänen zu hören und noch krasser sind Löwen, weil du weißt, ich bin ein relativ furchtloser Mensch, aber ich bin nicht leichtsinnig. Ich werde jetzt keinen Mist bauen und wenn dann ein Löwe vor einem Safari-Auto steht, da runterspringen und irgendeinen Quatsch machen. Ich würde immer schön sitzen bleiben, damit der Löwe dich nicht erkennen kann. Er würde aber auch nie so ein Auto angreifen. Aber wenn du dann in so einem Zelt liegst und du weißt, du hast nur eine Wand, die ganz dünn ist und auch Fenster offen, weil es zum Teil sehr, sehr heiß ist, dann hörst du den Löwen. Der Löwe, der macht ja kein Geräusch, wie wir es von Metro-Goldwyn-Mayer vom Vorspann hören. Und der Löwe gähnt auch, der schreit da nicht in diesem Vorspann, beziehungsweise mittlerweile ist er bestimmt animiert, das weißt du besser. Aber ein Löwe hat so einen ganz tiefen Sound, der hört sich ungefähr so an. So bläst der, kommt total aus dem Brustkorb. Und das Krasse ist, der kann Kilometer oder zwei weg sein und du hörst es sehr deutlich. Aber wenn, und das ist bei diesen beiden Zeltcamps so, die in einem gewissen Bereich sind, die sind dann am nächsten Morgen, siehst du die Tatzen von dem Löwen im Zelt und deren Haufen. Und zum Teil sind die auch so nah, dass du abends mit Leuten am Lagerfeuer sitzt und dich noch über den Tag unterhältst und auf einmal alle still werden, weil sie den Löwen hören und der so nah ist, dass alle sagen, oh, der ist aber nah. Die Zelte, die Camps sind nicht eingezäunt. Da ist nur ein Drahtseil, weil auf der anderen Seite ein Wasserloch ist, wo die Elefanten dann noch baden. Da habe ich einmal eine Löwin gesehen, die sich hinter so einem Baumstamm versteckt hat. Und die Kunst bei so einem Safari-Camp ist immer so diese Gratwanderung, die Tiere an die Menschen zu gewöhnen, ohne dass es ein Zoo wird. Das heißt, dieses Naturschutzgebiet ist so naturbelassen und ungezähmt seit 30 Jahren. Und es dürfen da auch zeitgleich nur 32 Gäste in dieses Naturschutzgebiet. Also die Exklusivität, du läufst da nicht in irgendwelche anderen Leute rein, sondern hast da wirklich das Ding für dich. Da musst du dir die Sichtung auch erarbeiten. Das heißt, du hast nicht ein Wasserloch, das hast du gegenüber, da ist auch alles. Aber so die großen Katzen sind da noch nicht und die Leoparden, die sehr viele da vor Ort sind, da musst du dann raus. Und das ist halt der Punkt. Du musst dir diese Sichtung erarbeiten. Und durch dieses Wasserloch gegenüber hast du natürlich eine Art von Sofa-Safari. Du kannst glotzen, deinen Kaffee trinken und mit dem Fernglas dir das ganz genau angucken. Aber es ist viel geiler zu fahren. Und der Guide hält an, nimmt das Fernglas, guckt und sagt, da drüben ist ein schwarzes Nashorn. Und dann steigt man aus, geht hin, guckt und dann sitzt man da und diffundiert mit dieser Umgebung. Und also ich bin auch ein bisschen versaut, muss ich sagen. Ich habe viele Safaris gemacht und wie jeder Einsteiger, Südafrika günstig und dann noch baden gehen oder was auch immer. Aber das ist schon so unberührt und ursprünglich. Das ist schon, also ich kann nirgendwo anders mehr hin, leider. Ja.
Okay, letzte Frage zum Thema Campen nochmal, weil das ist ganz spannend für mich jetzt. Ne? Also ja. Ich habe mal von anderen Leuten gehört, die in den USA Grand Canyon Touren gemacht haben oder sowas. Und da war das dann so, dass die, auch was jetzt die Entsorgung oder den Müll, was auch immer, den man unterwegs ja produziert, ja, die haben die mitgenommen. Also ja, das heißt, die haben dann irgendwie nie was dagelassen. Jetzt stelle ich mir vor, 60 Quadratkilometer groß, so groß wie Hamburg, ist auch egal, wenn es da liegt. Oder wie geht ihr damit in Berlin?
Ich sag mal so, es ist eine ganz lange Zeit lang alles über Dieselgeneratoren gelaufen, was die Energieversorgung auch angeht. Die letzten 2 Jahre haben wir massiv investiert und auch viele Fehler gemacht, weil wir zu klein gedacht haben. Die beiden Zeltcamps laufen jetzt schon komplett auf Solar, also da ist kein Dings mehr. Ich habe jetzt so Wasserflaschen besorgt, die dann auch über Wasserspender gefüllt werden. Ist immer ein bisschen kritisch, wenn du in so einem Luxuscamp in Anführungszeichen bist und den Leuten sagst, zieh dir dein Wasser bitte selber hier am Wasserhahn, überall Wasserfilter. Aber das ist halt der Ansatz, den Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Und das Lustige ist, wenn du mit den Leuten, ich war jetzt mit so Reisespezialisten unterwegs, da hat nicht einer eine Pistazienschale fallen lassen, wenn wir einen Sundowner getrunken haben. Jeder hat das aufgehoben oder die Leute haben gefragt, wo kann ich das weglegen? Also es ist... ich glaube, es sensibilisiert einen nochmal ganz anders, mit der Natur umzugehen. Und auf den Autos an sich, also da, nee. Also ja.
Das ist der bewahrende Gedanke, ne? Also dass man, wenn man es gewohnt ist, in so Regionen zu sein, wo Urbanität und sowas und überall Entsorgung da ist und plötzlich in so einem Ort kommt, wo man merkt, so man ist zurückgeworfen in die Ursprünglichkeit, ich glaube, dann hat man auch diesen bewahrenden Ansatz. Ich möchte das erhalten in irgendeiner Form. Ich glaube, das ist wahrscheinlich automatisch schon ein Stück weit.
Ja, ja. Es ist natürlich immer auch eine Frage und es ist auch immer ein Prozess, weil du kannst ja nicht sagen, ich investiere jetzt mal Summe X und kaufe mir Riesen, weil bei der Hitze brauchst du auch ein Kühlsystem, brauchst einen Container, es muss alles geschützt und vernünftig aufgebaut sein. Und dann hast du Kühlschränke, die ganze Zeit laufen und ich habe früher immer, als ich die ersten Male da war, immer nur den Generator dann anspringen hören, dann hattest du einen Inverter, das heißt, du konntest nachts zum Teil auch deine Kamera nicht aufladen, die musste tagsüber geladen werden, weil es dann über noch alte Batteriestrukturen gelaufen ist. Das ist ja mittlerweile ein ganz anderer Schnack. Die haben da, das ist fast wie so eine Serverfarm, das sind dann alles Batterien, 2 Klimaanlagen, die auch darüber laufen. Das heißt, egal was du da jetzt machst, du kannst das reinste Gewissen haben und wenn 2 Tage die Sonne nicht scheint, was da auch der Fall war, als ich da war, reicht.
Okay, jetzt weiß ich, dass ich irgendwie demnächst doch beim Reisebüro anfangen muss zu arbeiten, damit ich auch mal damit fahren kann, damit ich dann irgendwie eingeladen werde. Oder kann ich mir das leisten? Kann ich mir dann irgendwie kann ich mir das auch gönnen?
Ja, schon. Es ist schon sehr exklusiv. Es ist so ein All-Inclusive-Konzept. Und wir reden da schon über das einfache Zeltcamp mit 3 Zelten nur. Das heißt, du hast dein Camp eigentlich für dich allein. Wenn du zu viert kommst, nehmen wir da auch keinen mehr rein. Also da wird nicht kreuz und quer gebucht, sondern das ist dann auch zu. Da hast du deinen eigenen Guide, dein eigenes Auto, dann bist du ganz alleine unterwegs und da sind wir dann schon bei 700, 800 Euro US-Dollar pro Person pro Nacht.
Ey. Ja. Aber du hast so irgendwie, ich habe doch vorhin schon mal ganz kurz zugehört, wie du meiner Frau was erzählt hast. Es gibt auch so Sondertarife, glaube ich, ne? So
drei Tage. Ja, es gibt Specials. Das heißt, du hast Buch 3, Zahl 2. Das gibt so, wie man da unten sagt, zur Shoulder Season, also nicht in der Hauptsaison. Und es gibt auch, bleibt ein bisschen länger, das ist dann Buch 4, Zahl 3. Ist aber trotzdem noch viel Geld. Aber es ist also die Positionierung des Camps ist schon so, dass man sagt, das ist ein Camp für Afrika-Experten oder Leute, die viel Afrika gereist sind und Afrika lieben und die das dann vielleicht so als so ein keine Ahnung, entweder Jubiläum, ich feiere einen runden Geburtstag.
Es oder once in a lifetime.
So was, ganz genau.
Man spart dafür und wirst du gerade gesagt, dass das reizt mich jetzt ja schon total, diese Ursprünglichkeit, diese Nähe, dieses wirklich so, du hattest mal irgendwann mal erzählt, Big Five ist lächerlich, weil Big Seven oder sowas, keine Ahnung.
Ja, das war so ein Krüger-Konzept mit Walen und Haien. Also das ist ja so ein bisschen wie auch unsere Freunde aus Österreich immer sagen, wir haben die meisten Gletscher, wir haben die längste Aussichtsplattform. Das ist ein bisschen gaga, ich glaube, ja.
Aber diese Vielfalt hat man da ja schon und das ist immer irgendwie, wenn man wirklich viel sehen möchte und aus dem so nahe kommt, wenn du diese Zu-Fuß-Touren, also das ist, klingt für mich fantastisch. Ja, also nicht einfach mal so mit dem Taxi hingefahren werden oder aus der Scheibe an die Scheibe zu klopfen wie im Serengeti-Park oder sowas, sondern das klingt fantastisch.
Ja, und das ist auch so eine... Das ist so eine Fantasie, die anspringt in deinem Kopf.
Jetzt schon.
Weil wenn du an so einem Wasserloch bist und es gibt viele nachtaktive Tiere, die siehst du dann meistens auch nur nachts. Der Leopard an sich zum Beispiel, der jagt auch nur nachts. Tagsüber sucht der Schatten, liegt oben in einer Akazie, macht sich das da gemütlich und nachts geht er auf die Jagd. Löwen genauso, die chillen am Tag. Entweder fressen sie was auf, was sie am Vortag nachts gekillt haben, oder sie haben einen Easy Kill, keine Ahnung, eine junge, unerfahrene Giraffe, die sich entfernt hat oder, kommt da alles vor. Aber nachts ist da viel Action im Busch und in manchen Camps darfst du zum Beispiel nach 6 nicht mehr raus. Das nennt sich dann Night Drives, was ich nachvollziehen kann, weil wenn du da dir die Camps zum Teil anschaust, es gibt Nationalparks in Simbabwe, die sind im Grunde genommen in so einer Ringstraße angelegt und da fahren die dann alle immer im Kreis. Ja. Und wenn dann ein Ranger zu dem anderen über das Radio sagt, ein Löwe hat einen Impala gerissen, dann fahren da alle hin. Und dann geht das dazu,
also wie Tauben in Ägypten,
am türkischen Flughafen.
Ja.
Und jeder möchte nochmal, und der Löwe weiß gar nicht mehr, wo er hin soll. Overtourism, ne? So ein Motto, entdecke schöne Plätze und zerstöre sie. Das ist die Downside dieser ganzen Geschichte. Das gibt es da nicht, aber das hat natürlich seinen Preis. Also,
spannend. Also wie gesagt, dann ist für mich wahrscheinlich die Option, ein Reisebüro nochmal Umschulung machen. Also gut.
Ja, oder wir machen so einen Dschungel-Podcast oder so. du gehst dann eine Nacht einfach durch das Naturschutzgebiet und erzählst dann am nächsten Morgen, wie es gewesen.
Nee, aber das Spannende ist, also ich hab mich ja ganz kurz gehasst. Das war ganz schlimm. Also das hatte ich auch im Podcast erzählt. Also während wir hier den Podcast vorbereiten, schickst du nur kurz eine Nachricht. Guck mal, ich sitze in meinem Büro und zeigst mir das Wasserloch, wo da gerade ein paar Tiere da ein bisschen sich sitzen. Und da habe ich dich ganz kurz ein bisschen gehasst.
Ja, ich hab da, das ist immer so lustig, ich habe da auch wirklich gearbeitet. Aber es war schon auch eines der schöneren Büros, in dem ich da gesessen habe. Ja, das stimmt. Aber ich habe ja, und das ist das Schöne, wir haben da den ja auch jetzt Starlink seit einiger Zeit. Und ich habe mir dann natürlich auch euch angehört oder uns angehört und muss sagen, das war irgendwie so ein ganz schönes Gefühl, sich so zu denken, ja, ich wäre gerne dabei, ich bin nicht dabei, aber es läuft so geil weiter. Und das fand ich richtig
toll. Das ist tatsächlich schön. Das hatte ich ja auch schon, dass ich hier mal nicht dabei war. Und ich finde das total gut, zu wissen, dass dieses Ding, was wir jetzt schon noch eine ganze Weile machen, wir sind jetzt 173, glaube ich, und das ist schon toll. Ne? Das ist irgendwie so, dass alle Bock haben und irgendwie, wir fangen das irgendwie auch auf, wenn mal jemand nicht kann, nicht will, nicht aus welchem Grund nicht dabei ist. Das ist schon echt super. Ja. Wobei nicht will, das hat, glaube ich, noch keiner gesagt. Nee.
Manchmal ist es ja so, dass man irgendwie abgekämpft ist vom Tag. Wir nehmen jetzt auch wieder abends auf und dann sagt man so, ich will eigentlich nicht und dann werden es die schönsten Aufnahmen.
Ja, schön, dass du hier bist. Wir sind jetzt in Lüneburg, statt von Afrika nach Lüneburg sozusagen. Und das ist total schön. Wir sitzen hier bei mir in meiner Kemenate auf dem Dach. Ich wollte mal den Precht machen. Wir sitzen in meiner Kemenate.
Das ist super schön.
Und
Glückwunsch.
Ja, danke. Und das ist total witzig, weil irgendwie, während du dann irgendwie deine Abenteuer da im Daktari oder wie heißt das Ganze? Ich habe die Bilder gesehen.
Serengeti-Park.
Ich habe deine Bilder gesehen. Du sahst echt auch so geil, so schön in Khaki mit deinem typischen Hut und so. Das ist ja großartig.
Trägt der Hut.
Habe ich dann hier versucht, irgendwie meine Wege zu finden in die Altstadt und so. Das ist total witzig. Also so kompletter Kontrast. Sehr witzig. Jetzt siehst du mal, wie ich hier wohne. Also das ist schon.
Naja, also, aus Italien und von einer Europareise leben im Van in ein wunderschönes Haus mit Garten. Ist ein Weg, aber steht dir, passt.
Ja, ich habe auch die Leute Biederkeit in mir. Das passt schon ganz gut. So. Das ist irgendwie, fühlt sich gut an.
Ja, sind überall auch schon Deckchen, ne? Spitzengardinen, sauber. Ja,
genau. Bügeleisen für die Unterwäsche ist auch schon da. Mhm. Nee, genau. Aber lass uns mal ganz kurz mal so Camperman machen.
Also achso, jetzt kommt er wieder hier mit dem Programmpunkt.
Ja, jetzt komme ich mit dem Programmpunkt. Also das ist so, dass wir hatten ja, da warst du auch noch da, da hatten wir ja mal über einen Platz zu Albanien gesprochen, so was ich ganz spannend fand. Und ich habe gedacht so, Mensch, ich würde ja gerne mal diese Tour machen und sowas. Und wenn ich von Albanien weiter in den Norden fahre, dann fahre ich tatsächlich auch nach Nordmazedonien da durch. Und da habe ich gedacht, so, gucke ich mal jede Station mal ein bisschen an. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich war erschrocken, wie wenig ich von Europa kenne und wie wenig ich weiß.
Die Ecke da ist auch für mich ein weißer Fleck auf der Karte.
Irre. Ja. Und dann lese ich da irgendwie so von so einem See in Nordmazedonien, das ist das Grenzgebiet zu Albanien, da gibt es einen See, da heißt der Orit-See. Das ist nicht nur der größte oder der zweitgrößte See da auf dieser Balkanhalbinsel, sondern ist auch der wahrscheinlich älteste See der Welt. Es steht im Naturschutz, ist irgendwie ein Naturschutzgebiet sozusagen.
Dann ist Nessie da drin.
Und ich habe mir gedacht, so, und als ich es gelesen habe, so, wie geht das überhaupt, dass man bemisst, dass es der älteste See der Welt ist? Warum ist es nicht der zweit- oder der fünftälteste und warum ist es wichtig? Ne?
Mir schwan da irgendein Tourismusdirektor hat immer das Prädikat ältest, größtes.
Ja. Die haben da irgendwelche Fossilien und Spuren gefunden und dann gibt es auch so einen Riss mit tektonischen Platten und all so ein Blödsinn. Also die haben dann den auf 1,5 Millionen Jahre geschätzt oder was auch immer. Also schon, oder älter noch. Irre. Also auf jeden Fall ist er groß, der zweitgrößte eben halt in der ganzen Region und entsprechend gibt es da natürlich auch viel zu sehen. Das Wasser ist kristallklar, da gibt es einen alten Ort, der heißt Orit, das ist auch ein UNESCO-Naturdenkmal, also wirklich auch so eine uralte Stadt, die sehr schön ist, rote Dächer, kleine weiße Häuser, also das könnte auch irgendwie in Italien oder in Griechenland sein, also genau dazwischen irgendwie. Richtig schöne Bilder. Ich war noch nicht da, wie gesagt. Also es ist jetzt alles komplett irgendwie nur anhand der Bilder, die ich gesehen habe, schon eine kleine Schockverliebtheit. Aber der See ist geil. Das heißt also, diese Bilder, die ich gesehen habe, das ist irgendwie, also wenn das Wetter stimmt wahrscheinlich, aber so spiegelglatt, kristallklar. Man kann da auch an einigen Stellen schwimmen gehen, gibt Strände, es gibt irgendwie die Möglichkeit, dass du da fischst. Es gibt also alles, ne? Du kannst da irgendwie dich da gut verköstigen und sowas. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Menge Campingplätze. Und das ist ganz spannend. Also du hast Nordmazedonien, muss man vielleicht erklären, liegt nicht am Meer. Und man sagt, dass dieser Orit-See das Meer von Nordmazedonien ist. Das heißt also, es ist also zwischen den.
Wie groß ist denn der?
Jetzt muss ich nachgucken. Also tatsächlich ist es.
Fangfrage.
Ja, nee, gar keine Fangfrage. Also der ist, steht hier, wenn es dir was sagt, lang 30 Kilometer
und lang.
Breit 14 Kilometer.
Ja.
Ist schon ein Stück. Also das ist. Wenn man jetzt den Radius mal Pi, also das ist schon ein Stück. Das heißt, man kann, glaube ich, nicht zum anderen Ufer wirklich bei jeder Bedingung rübergucken. Also wenn von in der Längsphase 30 Kilometer ist schon ein Stück. Und das Spannende ist die Tiefe. 270 Meter tief an der tiefsten Stelle. Das ist schon ordentlich. Das heißt, du hast da dann auch sehr viel Kälte, verschiedene Kältestufe, Wärmestufen. Du hast da auch, was die Tiere betrifft, eine ganze Menge unterschiedliche Sachen.
Wird da getaucht?
Wird auch getaucht. Es wird alles da gemacht. Also okay. das ist schon
Wassersport.
Alles. Das ist wirklich, die Bilder sind fantastisch. Also das ist wirklich
wie so eine Toskana.
Bisschen Toskanesk.
Genau.
Ja. Wir haben jetzt hier gerade den Bildschirm hier zusammen. Mhm. Und das Spannende ist tatsächlich dann das Hinkommen. Das heißt also, wie gesagt, von Albanien hoch, dann ist es da gleich, das ist der Grenzsee und es gibt auch ein bisschen Unterschiede. Also während richtige Fischerei in Albanien noch erlaubt ist, ist in Nordmazedonien nicht. Und das hat auch was ein bisschen mit Naturschutz zu tun, hat was mit irgendwelchen anderen Dingen zu tun, dass die unterschiedlich das handhaben da.
Villa Riva und Villa Wach.
So. Ja. Und das ist dann der Grenzsee auch eben halt. Und zum Glück sind das ja alles europäische Staaten, da gibt es auch keinen wirklichen Krieg zwischen den Gemeinden oder sowas, aber die Geschichte ist eben halt sehr...
Die ist belastet, ne?
So belastet, ja. So. Das heißt, man sieht das ja auch, Nordmazedonien muss sich ja Nordmazedonien nennen, weil die Griechen dann nicht wollten, dass es Mazedonien heißt. Also man sieht diese ganze Gegend...
Makedonien.
Ne? Ja. Hat ja mit... Das macht aber nichts, wenn du mit dem Camper hochfährst, weil ich glaube, wir Camper werden da gerne gesehen und gerne aufgenommen. Es gibt zahlreiche Campingplätze. Mhm. Und auch das, wie gesagt, ich war nicht vor Ort, ist ein bisschen kalt. Da gibt es einen Platz, der heißt, wir hatten ja über Einhörner und Rhinozerosse gesprochen, deine Schwabbel-Einhörner gesprochen.
Genau, Chubby Unicorns.
Genau. Ja. Da gibt es einen Platz, der heißt Rhino. Camping Rhino. Ja, passt doch. Und das ist ein relativ kleiner Platz, hat nur 60 Stellplätze, aber beziehungsweise 60 Plätze würde ich eher sagen, weil du kannst dich hinstellen, wo du willst. Mhm. Du wirst begrüßt mit einem Espresso oder mit irgendwie so ein bisschen Trester oder irgendwas, nur total nett. Sanitärgebäude sind in die Jahre gekommen, funktionieren. Ne? Also Licht soll ein bisschen schummrig sein, aber ist egal. Du kannst ja was essen, du kannst ja was trinken, du hast irgendwie deine Ruhe da, hast den direkten Seezugang, kannst von dort alles machen. Also jedenfalls sind das sagen, das ist die Bewertung, die ich gelesen habe. Es ist einer von mehreren, was mir an dem gefallen hat, ist die Größe und dass du eine freie Platzwahl hast. Das heißt, du bist nicht so parzelliert und kannst dich so ein bisschen easy zueinander stellen.
Das ist so eine Wiese oder was?
Das ist eine Wiese, genau.
Ja.
Ich mach mal ein paar Bilder an, damit du das mitgucken kannst.
Ja.
Da siehst du hier auch so, die Leute können sich auch zusammenrotten.
Ja.
Und,
ach, das sieht aber nett aus mit dem See da.
Ja. Genau, ja. Du hast ja irgendwie so Bootstouren, die du machen kannst. Also das ist total sweet. Außenbereiche zum Essen und alles. Das ist irgendwie eine Wiese, klar, ist nichts Besonderes, aber von dort hast du eben halt auch den Weg zur Hauptstadt Ohrid, der relativ nah, nah dran ist. Du kannst von dort Erkundungen machen und sowas. Nordmazedonien soll sowieso so eine versteckte Perle sein. Mhm. Also mit verschiedenen Sehenswürdigkeiten aus der alten Zeit, ich sag mal so, so Jesus Geburt herum, ne, wo die, also, ne, die ganzen Griechen, die waren da ja auch auf der Ecke und haben da irgendwie ihre ganzen Tempel gebaut und so. Bis hin zur Neuzeit, weil du eben halt auch schon siehst, wie dann langsam die Moderne denn doch da auch eine Rolle spielt. Wir wollen EU, wir wollen was auch immer, ne? Das ist schon, da passiert viel auf der Ecke. Es ist noch nicht so versaut preistechnisch. Das ist auch ganz gut, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen habe ich eh den Eindruck, dass Kroatien war ja eine Zeit lang so, kroatische Freunde sind da hingefahren, weil die Familie da ist. Jetzt ist es mittlerweile in meinem Freundeskreis schon auch ein sehr relevantes Reiseziel. Und das wird gar nicht mehr lange dauern. Dann geht es ein bisschen weiter gen Norden und dann... sind wir dann auch in Nordmazedonien, in Albanien und wie auch immer. Also ich glaube, wer diese unberührte Natur liebt und vielleicht auch ein bisschen die Freiheit und nicht das Überreglementierte, der ist da ganz gut aufgehoben.
Ja. Glaube ich auch. Also darum, wenn man so eine Tour macht, wie ich dann bei der Albanien-Folge gesagt habe, so dass man irgendwie mal sagt, ich möchte mal so die ganze Region kennenlernen, vielleicht sollte man das echt ein bisschen Zeit mitnehmen. So, dass man sagt, so ich möchte nicht nur so von Campingplatz zu Campingplatz huschen.
Ja.
Und ja, schön, Foto weiter, sondern dass man dann auch um die Land und Leute mal die verschiedenen kulturellen Einflüsse sich mal anguckt oder sowas. Klar, braucht immer Zeit, aber ich glaube, mit so 2-3 Wochen kommt man da also ganz gut durch und kann sich das angucken. Und dann geht es halt weiter, noch ein Stückchen weiter hoch. Dann hast du auch nur Montenegro da in der Nähe. Dann hast du auch, wenn du möchtest, Slowenien noch weiter darüber oder sowas. Ich glaube, das lohnt sich schon, da dann auch mal ein bisschen Zeit zu verbringen. Mann, also das ist komisch, ne? Irgendwie so für eine Region zu schwärmen, in der man noch nicht war. Aber ich kann mir, glaube ich, inzwischen auch erlauben, durch die Sachen, die ich lese, auch so einen Eindruck zu gewinnen durch die letzten 3 Jahre, die ich so gehabt habe, wo ich in vielen südlichen Regionen so unterwegs war. Und das gefällt mir gut. Also weil gerade jetzt dieser Übertourismus, von dem wir auch schon in Afrika gesprochen haben, gerade in Italien, in Spanien oder sowas, auch in Portugal schon. Ich habe schon eine große Sehnsucht danach, wo es ein bisschen ruhiger, ein bisschen günstiger, nicht so ganz so versaut ist. Vielleicht sogar ganzjährig. Und das ist auch das Tolle hier. Mhm. Beste Saison ist bis November.
Ja.
Das heißt, das Klima ist ja dann auch noch warm genug, glaube ich. Also von daher, das ist auch jetzt noch mal eine gute Zeit vielleicht, wenn man, Herbstferien sind eigentlich, du bist doch Vater.
Ja, die sind spät dieses Jahr, die sind irgendwie Anfang November,
das so, ist crazy. Hier kann man dann kann man nochmal runterfahren, wenn man will. Also 2 Wochen Herbstferien müssen reichen.
Ja, bist aber eine Woche unterwegs hin und zu.
Naja, wieso mit deinem Flitzer, also gut, mit meinem alten Günni, dann wäre ich glaube ich 2 Wochen unterwegs, aber ja.
Macht auf jeden Fall, also ich glaube, wir sollten uns da nochmal ein bisschen tiefer reinknien, beziehungsweise vielleicht auch einfach mal die Strecke machen und selber was sammeln.
Gute Idee. Ja, ja. Ich werde auf jeden Fall so das, was ich jetzt rausgefunden habe zu dem See, zu dem Ort oder sowas, ich werde ein paar Links in die Shownotes reinpacken. Mhm. Da kann man es nochmal nach, mit mir zusammen quasi nochmal nach surfen. Und wir hatten ja schon mal nach der Albanien-Folge so einen Hörerkommentar zu der Folge auch so zu den Plätzen. Also wer schon jemand da war, vielleicht nicht auf dem Platz, aber in der Ecke, ihr könnt uns gerne dann auch mal eine Nachricht schicken über Instagram, auch eine Sprachnachricht oder sowas und sagt mir doch mal, wie war das Ganze da? Ist es so, wie ich mir das gerade vorgestellt habe oder ist es ganz anders?
Werden irgendwelche Klischees bedient und ihr seid nur noch mit drei Rädern zurückgekommen?
Ja. Oder seid ihr noch mit mehreren Tieren und anderen Gedöns zurückgekommen, weil ihr gesagt habt, so, das ist so toll, ich will was mit nach Hause nehmen. Schickt uns das mal, bin mal sehr gespannt.
Genau. Ja, stark. Wir sind schon bald im Winterschlaf hier in the Germany. Ne?
Wird kalt, wird dunkel, ne? Das ist irgendwie
ja, ich werde jetzt auch einmotten und dann demnächst einmotten. Ich überlege dieses Wochenende nochmal loszufahren und nochmal abzucampen, weil das ist ja irgendwie jetzt auch bald der Fall. Beziehungsweise ich habe ja nicht den ganzen. Es gibt ein sehr schönes Event jetzt im Norden hier, und zwar so ein Glühweintreffen von so einem auch Vanlife-Club, beziehungsweise so einer Gruppe.
Die hat es doch getroffen, genau. Die hat es doch auf dem Vanlife-Forum bloß
getroffen. Genau, Nordic Van Cruise. Und habe ich Feuer und Flamme gesagt, ja, ich bin dabei unbedingt, ja. Dann habe ich festgestellt, nee, das ist mein Auto ja in der Show, da fährt er ja gar nicht. Muss ich mal gucken, vielleicht Zelt und Schlafsack, um da dabei zu sein.
Apropos Feuer und Flamme, wenn du fährst, nimmst du dein Feuer mit?
Ich bin ja ein totaler Feuerfan und auch immer sehr darauf bedacht, dass keiner meckert, beziehungsweise ich jetzt nicht illegal irgendwo Feuer mache, aber wenn es geht, habe ich immer gerne Feuer.
Also heute hattest du eins dabei.
Genau, heute haben wir uns probiert, den Kometen anzugucken, den brennenden Kometen über der Venus und der Mond war zu hell und den Mond hatte ich auch dabei und zwar eine Feuerschale, die, wie ich finde, vom Design her sehr gelungen ist und zwar sieht das Ding aus wie eine Kugel, die oben abgeschnitten ist, dann einen Edelstahlrand hat, einen dreibeinigen Fuß und dann so eine Kniehöhe hat, also im Grunde genommen auf dem Fußboden
steht. Bei dir, ja.
Ja, genau. Bei dir geht es bis zum Bauchnabel. Und da kann man dann, wie man möchte, entweder Pellets, empfiehlt der Hersteller auch, oder Holzscheite reinlegen. Und dann hat man eine schöne Feuerschale. Jetzt werdet ihr sagen, ja, Feuerschale, toll, kenne ich. Habe ich schon mal gesehen oder habe ich sogar. Nein, wir haben eben einen kleinen Test gemacht. Könnt ihr euch auch die Bilder angucken. Das ist eigentlich eine sehr schöne... ein schöner Luftstrom, den diese Kugel entwickelt. Das heißt, müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie so eine Turbine, wo der Rauch relativ säulenartig aufsteigt. Und der Hersteller, wenn er jetzt zuhört, wird sich sagen, nein, Rauch gibt's gar nicht. Es soll angeblich auch gar keinen Rauch geben, wenn man diese Kugel, heißt Moon, eben mit Pellets beheizt. Und das liegt daran, dass diese Kugel doppelwandig ist und so ein ausgeklügeltes Belüftungssystem hat, dass durch die Erhitzung ein Luftstrom entsteht, der dann von der Seite oben an der Seite ausgelassen wird. Das sieht man auch, wenn man da reinschaut. Da sind so Löcher umgehend. Und das soll wohl dazu führen, dass wenn man das Ding mit Pellets beheizt, dass es gar nicht rußt und raucht und gar nichts. Ich selber habe noch nie mit Pellets geheizt. Aber ich kenne die Firma einigermaßen und ich glaube nicht, dass die sich erlauben würden zu sagen, wir machen hier rauchfrei. Von daher glaube ich denen das schon. Ich, wie gesagt, bin schon auch aus dem Grund überzeugt, weil diese Feuerschale eben sehr gut funktioniert hat, auch mit dem Schichtholz, was wir da reingeworfen haben.
Also ich muss dazu sagen, also dieses, wir haben ja lange noch diskutiert, wir erzählen gleich noch ein bisschen mehr zu dieser Kugel, zum Moon, aber wir haben lange darüber diskutiert und haben unsere rudimentären Physikkenntnisse dann nochmal rausgegraben, wie das sein kann mit Kamineffekt, mit was auch immer. Was mir aufgefallen ist an dieser Kugel, ich hatte so ein bisschen Sorge, wird es draußen zu warm. Mhm. Und ist noch tatsächlich anfassbar gewesen, trotz des Feuers. Und ich glaube, das ist dann auch der Effekt. Da drin inzwischen war nicht außen kühle, ja. innen Wärme. Ja. Dann kann tatsächlich das so ein bisschen reingesogen werden. Das klang für mich total plausibel. Hat jetzt beim Anzünden nicht so 100, wir haben es mit Papier angezündet und mit Holz. Das war jetzt nicht perfekt, glaube ich, für den Test so. Aber irgendwie von der ganzen Hitzeentwicklung und sowas und von dem, das konnten wir, glaube ich, ganz gut beurteilen. Also das war, und tatsächlich, das Ding sah man denn ja auch, diese Rauchsäule war wirklich kerzengerade nach oben. Klar, wir hatten keinen Wind da, wo wir waren, aber es war kerzengerade. Und das hast du selbst bei so einem offenen Feuer bei Windstille selten eigentlich
ja,
so.
Ja. Ein kleiner Nachteil ist dadurch, dass diese Kugel eine relativ große Aussparung in der Mitte hat, also die Kugel recht tief ist, wobei das war die kleine Mond, gibt es auch noch eine Nummer größer, siehst du jetzt nicht sehr, sehr viel von dem Feuer, wenn du daneben sitzt. Du musst schon relativ nah dran sitzen, um da reinzugucken. Was aber dann der Vorteil ist, die Seitenfeuerabstrahlung ist eine angenehme Wärme, die abgestrahlt wird. Das heißt, man kann wirklich sehr nah im Kreis um diese Kugel rumsitzen, Getränk neben sich oder was auch immer, oder eben sich ihm auch nur unterhalten und in der Mitte brennt das Feuer, ohne dass es einem irgendwie ein Funke ins Gesicht springt oder. Das fand ich schon sehr abgefahren.
Ich habe ein Bild gesehen, als du mir das mal erzählt hast, dass du mit denen über diese Kugel also gesagt hast, ob wir die testen dürfen, habe ich ein Bild gesehen und das fand ich total plausibel. Ja. Da stehen Leute mit einem Drink um das Ding herum.
Ja, genau.
Und das ist, glaube ich, total cool. Also das heißt, man unterhält sich, man bewegt sich ein bisschen. Es wird ja, wenn es ein bisschen kühler ist draußen, finde ich sowieso ganz gut, so ein bisschen hinher zu wippen. Und dann kannst du ja auch reingucken und dann hast du eine schöne Beleuchtung von unten. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Mhm. Also tatsächlich sowas dann auch mal in so einer Gruppe zu nutzen. Ob ich es für mich alleine machen würde, ich weiß nicht, aber so in so einer Gruppe, super.
Ja, absolut. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat eine Feuerschale mit Campen zu tun? ja, es hat was mit Campen zu tun, denn auf dem Weg hierher habe ich diese Moon einfach nur in eine IKEA-Tüte gepackt, in den Innenraum, also in den Feuerraum, ein bisschen Holz, ein Anzünder und fertig. Das heißt, das ist auch, diese Feuerschale ist auch ganz schön ineinander zu stapeln. Das
genau,
heißt, der Fuß verschwindet drin. Du hast oben so einen Edelstahlring, den kannst du abnehmen. Dann kannst du innen drin die Ascheschale rausnehmen.
Wenig Asche. Also du hast es eben gemacht.
Genau.
Also wirklich wenig übrig.
Genau. Also damit wirbt der Hersteller eben auch, dass da nicht sehr viele Rückstände bleiben, weil das halt so gut zirkuliert.
Als du eben sagtest, du willst die Asche in meinem Garten auskippen, dachte ich, oh, scheiße, das ist ein riesen Haufen. Aber war ja gar nichts.
Nee, es war nicht wirklich abendfüllend, das Programm. Genau. Nee, und das ist die Moon. Die gibt es in verschiedenen Größen, hatte ich schon erzählt. Es gibt die in groß und in klein. Und dann gibt es eben auch noch so Features. Wir haben jetzt die mit dem kurzen Fuß getestet, die, wie gesagt, mir nur bis zum Knie geht. Die gibt es aber auch noch mit einem größeren Fuß. Das heißt, dann hat die so eine Hüfthöhe und dann ist das eher wie so ein hingestelltes Feuer.
Was mir so ein bisschen fehlt, kann ich aber auch sagen, also dass es noch vielfach eingesetzt werden kann, irgendwie so ein Aufsatz, dass man da vielleicht auch nochmal so ein, was ich, ein Brot drauflegen kann, Kotelett drauflegen kann, keine Ahnung was. So, dass man den quasi noch so ein bisschen wie so ein Grill nutzt. Ja. Das hätte ich, glaube ich, gut gefunden.
Ja, gibt es nicht. Was es gibt, ist, wenn man sehr viel Holz aufschichtet, also wenn man kann ja, wir haben jetzt nur ein bisschen Holz reingemacht, man kann das Ding ja auch richtig voll machen, dann glaube ich, wird die Wand auch noch, also die Außenwand noch sehr viel heißer. Aber dann hast du eben auch die Möglichkeit, nochmal so ein Netz oben drauf zu legen, damit keine Funken rausfliegen.
Das ist spannend.
So.
Gerade für den Campingplatz ist das spannend.
Genau.
Weil du hast ja natürlich in vielen Campingplätzen offenes Feuer, ist ja immer so ein Thema.
Ja, oder so ein nicht so hochwertiges Holz, was viele Gaseinschlüsse hat und dann fliegt dir ständig was um die Ohren. Das kannst du so ein bisschen eindämmen und dann gibt es noch so Accessoires wie eine Schutzhaube, wie man auch vom Grill kennt, die man oben so rüberzieht. Aber wie gesagt, wer einen Camper hat, der eine Heckgarage hat, ich habe die jetzt in meinem VW-Bus mitgefahren, nimmt Platz ein. Klar, es ist irgendwie ein riesengroßer Kugelball. Geht aber. Und ja.
Wenn du jetzt so ein Wochenende wegfährst, kann ich mir vorstellen, dass du es mitnimmst. Wenn du jetzt aber so 2 Wochen Schweden machst, dann hast du deinen Wagen eh voll geballert. Würdest du, glaube ich, eher darauf verzichten, oder?
Ich glaube, das ist auch so eine, das Schöne an dem Ding, finde ich, ist erstmal was für Designästheten, klar. Da scheinen sich auch die Geister. Mhm. Was ist jetzt Design? Ich finde das von der Verarbeitung, von der Vollendung dieser Form sehr schön gemacht. Du hast dann auch den Vorteil, dass wenn du eine Terrasse hast oder einen Garten wie du hier, du kannst das Ding ja beiderseitig nutzen.
Hast du recht.
Das heißt, am Wochenende sagst du, fährst irgendwo hin. Keine Ahnung, man macht ein verlängertes Wochenende, wo man dann auch Feuer machen darf. Abfahrt. Einpacken, Plastiktüte drum,
total.
Riecht nicht. Gut.
Also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin ja irgendwie als illegal schön an der Elbe gecampt. Also immer, wenn ich mal früher Hamburg besucht habe, bin ich da ja auch schon mit dem Camper dann auch unten gewesen. Ich nenne den Platz nicht, aber es ist direkt an der Elbe. Und da direkt am Strand sind am Wochenende immer Leute, die ein Feuer machen.
Ja.
Perfekt dafür.
Und nochmal was anderes, weil wenn du die Kugel mitnimmst, ich meine, wenn ich kenne das vom Elbstrand, kennst du auch. Manchmal in der Hochsaison ist dieser Strand gar nicht mehr sandig, sondern der ist fast schwarz. Ich rede jetzt gar nicht von den Gefahren, die da entstehen, wenn irgendjemand in Glut reintritt. Ja. Aber da ist so ein Ding natürlich, gut, sowas würdest du jetzt nicht zum Picknick runter an den Strand schleppen, aber du hast in dem Sinne ein geschlossenes System und Kontrolle darüber, wo du dein Kram wegschmeißt, finde ich auch immer nicht schlecht.
Absolut.
Weil diese ich hinterlasse keine Spurnummer macht schon irgendwie auch Sinn.
Finde ich ganz gut und das kostet jetzt bestimmt 800 Euro oder sowas.
Nee, dafür kriegst du ein paar mehr, wenn du 800 ausgibst. Wir sind bei 299 für die Moon 45 das ist natürlich in gewisser Weise, ich sag mal, ein Preis für eine Feuerschale. Aber ich würde, wie gesagt, weitergehen. Das ist keine Feuerschale an sich, sondern es ist eben auch ein Tool, was du in deinem Garten vielleicht auf einer größeren Terrasse aufstellen kannst und was eben auch ein Hingucker ist. Ich sag mal, das ist auch so ein Designobjekt. Das kann
ich finde
das
nicht zu teuer. Ja. Tatsächlich für die, also ich habe das angefasst, das Ding, und
sehr, sehr massiv.
Material ist gut, die Verarbeitung ist gut. Hat mir also von der ganzen Wertigkeit total gut. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll für mich ist, ist eine andere Sache. Aber von der ganzen Wertigkeit ist der Preis total angemessen, muss ich ehrlich sagen. Und gerade wenn du sagst, dass es auch noch Erweiterungsmöglichkeiten gibt, ich kann mir einen anderen Fuß kaufen, ich kann es irgendwie abdecken, ich kann so einen Glutschutz darauf packen und so. Das heißt, ich kann es ja noch irgendwie für meine Zwecke noch optimieren. So. Super. Also wenn es vielleicht auch nochmal so eine Kochmöglichkeit dazu noch gäbe, ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn macht, das tropft ja wahrscheinlich
dann
noch rein.
Ja, glaube ich, wird dann...
Weiß ich nicht, aber irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja noch andere Sachen, die man dann irgendwie andenken kann. Ein Griff würde mir fehlen, hatte ich vorhin schon gesagt.
Aber ja, ein Griff.
So Kleinigkeiten. Genau. Aber nee, super, super Ding. Ich würde es mir, glaube ich, nicht holen. Ich würde es, glaube ich, auch nicht mitnehmen.
Ja.
Ich habe auch, wenn, dann fahre ich auch höchstens Bulli-Größe oder sowas. Also ich habe keine Heckgarage. Dafür würde es geil sein.
Ja.
Also wenn ich jetzt einen großen Camper hätte, einfach dann kann stehen bleiben, brauche ich mich nicht drum kümmern, nicht hin und her. Aber selbst wenn ich nicht benutze, einfach drin lassen. So.
Genau.
Dafür super.
Und vor allen Dingen zu Hause und draußen, wer Bock auf Design hat oder einen etwas anderen Look, dann eben auch diesen rauchfreien Pellet, Holzvergaser, wie die das nennen, durch diese Luftzirkulation. Und eins muss ich noch kurz korrigieren. Ich hatte mich verguckt. Es gibt die Moon in nur der Größe 45, in Anführungszeichen nur. Es gibt die Größe 45 und es gibt eben den hohen Fuß und den niedrigen Fuß oder die Kombi, dass du beide Füße hast und dann aussuchen kannst. Genau.
Also gerade, jetzt stell ich mir gerade vor, so, ne, Dänemark. Also wir sind ja häufig in Dänemark, auch im Winter, auch mal ein Ferienhaus oder sowas. Und dann hast du dann irgendwie im Garten das Ding da stehen. Perfekt. Und an jeder Milchkanne gibt es ja Holz zu kaufen. Dann hast du halt keine Pellets, aber es draußen ist egal.
Ja, ja.
Super. Also dafür kann ich mir das richtig gut vorstellen.
Ja. Also ich sag mal so, es gibt ja Menschen und ich gehöre auch dazu, die auch Lust haben, von schönen Dingen umgeben zu sein. Die nun mal
darum leider, bist du so gerne bei mir.
Die nur leider manchmal auch ihren Preis haben. Aber ich mag Feuer. Ich habe ja dieses Netz, was ich auch mal getestet habe, dieses sehr klein zu verpackende. Ich hatte das Ding jetzt dabei, also die Moon 45. Ich kann nur sagen, ich finde das eine ganz feine Lösung. Ich mag das Design und ich brauche jetzt nur noch irgendwie einen Garten und dann stelle ich das.
Du kannst jederzeit kommen. Die Kugel kannst du einpacken in die IKEA-Tasche und dann kommst du rum.
Genau, rolle ich los und dann komme ich nach. Genau, so machen wir es.
Sag mal, du packst ein paar Bilder bei Instagram rein, glaube ich, ne?
Das mache ich und dann könnt ihr euch das angucken. In den Shownotes werdet ihr den Link dazu finden und wer weiß, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen oder die ein oder andere auch nochmal ein Weihnachtsthema, kommt ja auch bald. Das ist draußen. Auf jeden Fall eine schöne Sache, die auch, was genau den auch die Asche etc. angeht, da glaube ich, braucht man sich erstmal keine Sorgen zu machen, das kann man einfach drin lassen.
Apropos Weihnachtszeit oder sowas, wir sind ja jetzt schon im Oktober, bald November oder sowas. Wir warten noch ein paar Folgen, keine Sorge. Und damit ihr keine davon verpasst, abonniert mal unseren Kanal. Das könnt ihr über jedem Service machen. Da gibt es irgendwie so ein Pluszeichen, eine Glocke, was auch immer, damit ihr denn die Folgen auch sofort in euren Feed reingespült bekommt. Ihr könnt uns auch bewerten. Ihr könnt uns teilweise Sterne geben. Ihr könnt teilweise einen Kommentar schreiben. Macht das, denn das hilft uns im Algorithmus. Ganz einfach. Also ich will euch jetzt nicht Algorithmus erklären. Einfach nur, es ist gut für uns. Also von daher, macht mal ein bisschen Interaktion.
Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr auch dieses Mal eingeschaltet habt. Und wie immer wird nächsten Donnerstag auch eine neue Folge Camperman kommen. Aber bis dahin erstmal genießt den Herbst, fahrt vorsichtig und bis nächste Woche.
Na, wir machen jetzt ein bisschen Feuer. Also tschüss.
Tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.